Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Heute haben wir einen Gast, den seine Fans wie einen Popstar feiern. Der Schweizer Schriftsteller Martin Suter. Seit 1997, sein Debüt Small World erschienen ist, schreibt er einen Bestseller nach dem anderen. Von den Almen-Krimis über ein Porträt des Fußballers Sebastian Schweinsteiger bis hin zu seinem neuen Roman Wut und Liebe, der es aus dem Stand auf Platz 1 der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Und ich freue mich, gleich mit Martin Suter darüber sprechen zu können. Große Gefühle und Sehnsüchte, darum geht's in Martin Suters Büchern, ebenso wie ums gute Leben oder die Kunst und um kriminelle Machenschaften. Seine Bücher haben sich millionenfach verkauft, sind prominent verfilmt worden und der Schweizer Schriftsteller ist selbst auch Protagonist in einem tollen Dokumentarfilm. Welcher Autor kann das schon von sich sagen? Aber bei Martin Suter ist ohnehin vieles anders. Er beherrscht scheinbar alle Genres, er schreibt auch Liedtexte oder ältere Romane einfach mal im Internet weiter und er arbeitet offenbar auch sehr gern mit anderen Künstlern, auch mal mit Fußballern zusammen. Jetzt ist ein neuer Roman von ihm erschienen, Wut und Liebe, und ich freue mich, dass wir darüber sprechen. Hallo, herzlich willkommen nach Zürich, Martin Suter.
Ja, danke für die Einladung, herzlich willkommen zurück, Frau Gerg.
Schriftsteller werden ja eher selten erkannt, sogar wenn sie sehr bekannt sind, aber sie haben einen so auffallend eigenen Stil. Sie tragen meistens Maßanzug, weißes Hemd, Krawatte, das sieht sehr elegant aus und prägt sich auch ein. Ich vermute mal, sie werden überall, vor allem in Zürich, erkannt und auch angesprochen, oder wie ist das?
Ja, die Schweizer sind eher ein bisschen zurückhaltend. Nein, in Zürich werde ich selten, ja, also gut, ich werde schon angesprochen, aber nicht so oft. In Deutschland eher mehr.
Wirklich? Und wie mögen Sie das oder ist Ihnen das eher lästig?
Nein, das mag ich schon. Es ist ja so, dass Schriftsteller ein etwas zurückgezogener Beruf ist. Und dann, wenn man mal auf Lesereise ist oder so in der Öffentlichkeit, wenn ein neues Buch erschienen ist, dann gebe ich zu, ich bin ganz gerne, nicht so oft, aber manchmal der Mittelpunkt der Party.
Ist denn das Bestseller-Autoren-Dasein so, wie Sie sich's vorgestellt haben? Denn ich habe mir einen Dokumentarfilm über Sie angesehen und da erzählen Sie von Ihrem ersten Treffen mit dem damaligen Diogenes-Verleger Daniel Kehl und wie Ihre Frau zu ihm gesagt hat, mein Mann will nicht Autor, sondern Bestseller-Autor werden, und wie peinlich Ihnen das war. Hätten Sie das damals für möglich gehalten, dass Sie so erfolgreich werden?
Nein, wirklich nicht. Aber ich würde nicht schreiben, wenn ich nicht davon leben könnte. Ich habe das mal probiert mit meinem ersten Roman, der wurde abgelehnt. Dann habe ich noch ein zweites Mal das probiert. Und das war Small World und der war so ein Achtungserfolg am Anfang. Dann konnte ich noch nicht davon leben. Ich habe dann Kolumnen geschrieben und damit konnte ich dann leben. Ich bin relativ aufwendig im Leben. Ich gebe das Geld genauso gern aus, wie ich es verdiene.
Und dieser Lebensgenuss, der spielt ja auch eine große Rolle in Ihren Romanen. Jetzt eigentlich auch. Sie haben dafür wieder ganz neues Personal an den Start gebracht. Ein junges Paar, der Künstler Noah, er ist eher erfolglos. Und seine Freundin Camilla, die verlässt ihn gleich in der ersten Szene, weil sie ihn zwar liebt, aber nicht das bescheidene Leben mit ihm. Sie will einen Mann mit Geld, statt so einen Künstler mit durchzufüttern. Was hat sie an dieser Ausgangslage gereizt?
Ja, ich versuche mit jedem Roman eine kleine Verbeugung vor einer Literaturgattung zu machen. Und das ist eigentlich meine Art, ein Rache-Gerechtigkeitsthema zu machen. Wie es ist eigentlich ein Western-Thema vor allem. Jemand tut jemandem Unrecht und jemand anderer rächt sich dafür. Das ist das ganz einfache Prinzip. Und dann wird es halt bei mir immer ein bisschen anders als klassisch.
Und Sie drehen ja auch diesmal die üblichen Geschlechterverhältnisse um. Also die Frau ist diejenige, Camilla, die die Zügel in der Hand hält. Sie macht, was sie will. Sie sucht, was sie braucht. Und der Noah, der ist so ein bisschen verglichen damit so ein armer Tropf, der eigentlich nur so hilflos reagieren kann. Das ist ja bei Ihnen oft so, dass die Helden eigentlich gar keine sind, sondern eher auf das reagieren, was ihnen so zustößt. Haben Sie manchmal auch ein bisschen Mitleid mit Ihren Figuren?
Nein, aber das haben Sie sehr gut gesagt. Ja, meine Helden sind selten welche, die das Leben in die Hand nehmen. Das sind eigentlich mehr Figuren, denen das Leben zustößt. Jemand hat mal in einer Kritik oder in einem Interview gesagt, ich glaube, das war schon beim Protagonisten von Lila Lila so, das ist so ein Warmduscher. Und ich habe dann gesagt, ich mag Warmduscher lieber als Kaltduscher. Ich dusche selber auch lieber warm.
Ja, Sie haben dann auch noch sehr tolle andere Figuren in diesem Roman. Da taucht dann so eine ältere Frau auf. Also der Noah geht in eine Bar, er will seinen Liebeskummer ertränken. Und dann trifft er diese Betty, deren Mann wurde von einem Kunstsammler ermordet, sagt sie, also metaphorisch, weil er ihn so erniedrigt hat. Und die sucht eigentlich einen Auftragskiller, der den umbringen soll. Ist das auch noch diese Rachegeschichte oder hatten Sie da noch ein anderes Vorbild dafür?
Nein, das ist diese Rachegeschichte. Also, sie ist eigentlich nicht auf der Suche nach einem Auftragsmörder. Aber sie hat auch eine unerfreuliche medizinische Diagnose erhalten und sie will, dass der, den sie als den Schuldigen betrachtet für den Tod ihres Mannes, überleben, wenigstens um ein paar Tage. Und dann so, nach ein paar Drinks zu viel, macht sie ihm dieses Angebot, dem Noah.
Wir dürfen natürlich nicht verraten, wie es dann weitergeht, aber worüber man schon
Nein,
auf keinen Fall. Aber vielleicht können wir schon noch sagen, dass natürlich ganz wichtig auch die Kunst wieder ist. Das ist ja auch schon in Ihrer Almen-Serie ein ganz starkes Motiv. Und diesmal geht es natürlich auch um die Kunstszene und ihre Abgründe. Was interessiert Sie so an dieser Szene? Weil spiegelt sich da eine bestimmte Abgründigkeit der Gesellschaft im Kunstmarkt?
Ach, das ist mehr etwas Persönliches. Ich war als ganz junger Mann mit 20 habe ich geheiratet. Eine Künstlerin, die war gerade dann 18 und hat mich dann halt in ihrem Freundeskreis und in der Kunstszene bewegt. Und wir haben uns dann getrennt, aber sind immer noch gute Freunde. Und meine leider kürzlich verstorbene Frau, mit der ich fast 50 Jahre zusammen war, die war auch sehr künstlerisch begabt. Und unser Freundeskreis besteht oft aus Künstlern. Und meine Tochter ist auch dabei, in die Kunstlaufbahn einzusteigen. Also man schreibt immer am besten über das, was man am besten kennt. Oder vielleicht ist es auch eine Trägheit, man muss dann weniger recherchieren. Aber meine Bücher haben nie gesellschaftskritische Motive. Ich will niemandem was beibringen mit meinen Büchern. Ich sage immer, meine Bücher beginnen auf der ersten Seite und hören auf der letzten auf.
Das ist aber auch eine gute Beschreibung von guter Unterhaltung. Sie meinen damit, dass man sich nicht länger damit rumquält? Oder weil ich habe schon noch über einiges aus Ihrem Buch länger nachgedacht.
Ah, das ist mir natürlich sehr willkommen, aber es ist nicht die Absicht. Ich möchte einfach eine Geschichte erzählen und weil meine Geschichten halt heute und in der heutigen Welt spielen und wenn man die heutige Welt oder immer, wenn man die Welt beschreibt, wird das ein bisschen kritisch. Und wenn man die Gesellschaft beschreibt, dann wird es auch gesellschaftskritisch. Das ist mir schon willkommen. Mit Small World ist ein Longseller geworden, der in den Schulen, Pflegeschulen, in der Geriatrie wird der immer noch bewusst gelesen und als Lehrstoff über den Umgang mit der Krankheit behandelt. Das freut mich natürlich, aber ich war natürlich nie davon ausgegangen, dass es das werden wird und ich habe auch nicht versucht, dass es das wird. Wenn es das zufällig wird, umso besser.
Der Schweizer Schriftsteller Martin Suter ist heute unser Gast mit seinem neuen Racheroman Wut und Liebe, aktuell wieder ein Platz-1-Bestseller. Herr Suter, wir haben schon über Ihren allerersten Roman Small World gesprochen. Da ging es um Demenz zu einer Zeit, als das noch gar nicht so ein omnipräsentes Thema war. Und ich habe den Eindruck, Sie haben viel Spaß dran, immer etwas Neues auszuprobieren. Also es gibt ja Schriftsteller, von denen sagt man, sie schreiben immer dasselbe Buch. Aber bei Ihnen erkennt man schon, dass es ein Martin-Suter-Roman ist, aber es ist doch immer anders. Und Sie arbeiten ja auch ständig mit anderen Künstlern zusammen, mit dem Musiker Stefan Eicher, mit Benjamin von Stuckrad-Barre haben Sie Bücher geschrieben. Sie haben im Internet experimentiert und da eine Weiterfassung von Lila Lila geschrieben. Was treibt Sie an? Also was macht Sie so neugierig?
Also Sie sollten mich sehen, ich bin ein bisschen errötet vor Freude, dass Sie sagen, ich schreibe jedes Mal ein anderes Buch, weil ich lese schon manchmal Besprechungen, die sagt, der Sutter schreibt immer das gleiche Buch. Ja, ein bisschen Überraschung, ein bisschen Sex und viel Alkohol und viel Essen. Und ich finde immer, ich fange ganz bei Null an und versuche, was anderes zu schreiben. Natürlich auf meine Art, ich kann nicht anders schreiben als auf meine Art. Ich mache das gern, Geschichten erzählen. Und ich möchte schon immer was Neues ausprobieren.
Und wie gesagt, Sie arbeiten ja offenbar auch ganz gern mit anderen zusammen. Das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen der Ausweg aus diesem einsamen Kämmerchen, in dem man ja die Schriftsteller normalerweise so sieht.
Ja, wir haben ja lange in Guatemala gewohnt und meine Frau hat dort ein Haus gebaut und der Schreiner, mit dem sie gearbeitet hat, der hat vom Salzfässchen über das Mobiliar bis zu den Dachstöcken alles gemacht. Und ich habe das so toll gefunden, dass er alles machen kann, was man mit Holz machen kann. Er ist nicht spezialisiert. Und das hat mir auch immer gefallen. Ich musste früh sorgen für meine Frau, die eben Künstlerin war, auch in der Ausbildung und nicht eine erfolgreiche Künstlerin. Und ich konnte eigentlich nichts anderes als schreiben. Und dann habe ich halt als Werbetexter mein Geld verdient oder auch als Journalist. Ich war auch Geoautor, ich schreibe Songtexte, ich habe Kolumnen geschrieben. Ich finde das was Tolles, wenn man mit seinem Beruf alles ausprobiert. Deswegen versuche ich auch immer, andere Literaturgattungen zu ehren.
Sie haben jetzt selbst Ihre Frau schon zweimal erwähnt und auch am Ende Ihres aktuellen Romans tun Sie das in der Danksagung. Da danken Sie Ihrer verstorbenen Frau, die immer Ihre erste Leserin war. Wie machen Sie das denn jetzt? Wer liest denn jetzt zuerst Ihre Texte?
Ich habe jetzt wieder gemerkt, sie ist immer noch meine erste Leserin. Ich betrachte das auch immer, was ich schreibe, ganz unbewusst, auch durch ihre Augen. Wissen Sie, wenn man fast 50 Jahre zusammen verbracht hat, dann verschmelzen das Ich und das Du ziemlich. Also sie ist immer noch meine erste Leserin.
Sie danken aber auch da hinten im Buch einem neuen Tablet, auf dem Sie mit der Hand, mit einem Stift schreiben können. Wie muss man sich das vorstellen? Wie schreiben Sie jeden Tag oder mehr nach Lust und Laune? Haben Sie da so eine strenge Routine?
Ja, also dieses Tablet, ich erwähne das immer, bin aber nicht Botschafter oder ich bekomme auch kein Geld von denen. Ich finde es einfach eine tolle Erfindung. Ich habe früher immer mit der Schreibmaschine geschrieben, von Anfang an, weil ich bin Linkshänder. Das sieht immer ein bisschen unsauber aus und man verschmiert auch immer alles, weil man mit der Hand darüber fährt, was man frisch geschrieben hat. Ich habe es auch versucht dann mit iPad, aber das ist dann wie wenn man auf Glas schreiben würde. Und die haben ein Tablet erfunden, das fühlt sich an wie Papier, die Oberfläche. Ich kann besser als auf Papier darauf schreiben, weil ich nichts mehr verschmiere. Und mit einem Knopfdruck verwandelt es das in Druckbuchstaben. Und das macht mich so frei beim Schreiben. Ich bin also so unplugged, würde man in der Musik sagen. Überall, wo ich bin, kann ich das schreiben. Und während der Krankheit meiner Frau habe ich halt oft in Wartezimmern, in Spitalzimmern, in Eisenbahnen, wir sind dann viel gereist für Behandlungen und so. Da konnte ich immer so schreiben und das ist eine solche Befreiung, eine nicht nur technische, dass ich das auch gerne immer wieder erwähne.
Und wenn man auf Ihre Homepage schaut oder auf die des Verlags, dann sieht man, dass Sie auch jetzt wieder viel unterwegs sein werden, auch mit dem neuen Roman, aber auch mit Benjamin Stuckrad-Barre und so weiter. Sie sind viel unterwegs, da können Sie das Ding ja gut brauchen. Wenn Sie jetzt mit Ihrem neuen Roman Wut und Liebe auf Tour sind, da habe ich gesehen, da sind lauter prominente Schauspielerinnen mit dabei, wie Katja Riemann oder Caroline Peters. Nur so aus dem Buch vorlesen, das wäre Ihnen zu langweilig?
Ja, das habe ich eigentlich nur ganz am Anfang gemacht. Sehr schnell kamen da Moderatorinnen dazu. Ich konnte mir vorstellen, dass es ein bisschen unterhaltsamer ist. Ich bin früher nie an Lesungen gegangen, außer bei guten Freunden, damit aus Solidarität. Aber sonst ist das Ja, habe ich mir vorgestellt, das ist nicht so unterhaltsam. Jetzt, ja, haben wir noch eins dazugegeben, nämlich, dass auch Schauspielerinnen mit dabei sind, die lesen halt das ein bisschen am Suchen, aber wahrscheinlich werden es Dialoge. In dem Buch sind viele Dialoge drin und wir haben uns das ganz reizvoll vorgestellt, wenn das geschulte und interpretierende Leserinnen sind und der Autor in seinem etwas unbeholfenen Schweizer Akzent das auf seine Art vorlässt. Und dann wird das auch moderiert von Bettina Rust, von Linda Zervakis, von Dirk Stermann und von Nora Zucker. Das sind verschiedene Moderationen und ich freue mich richtig darauf.
Martin Suter, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und alles Gute nach Zürich.
Danke, dass Sie mir zugehört haben und auf ein andermal.
Gerne. Wut und Liebe von Martin Suter erscheint im Diogenes Verlag. 304 Seiten hat das Buch und es kostet 26 €. Und ab Ende August geht es dann auf Premierentournee mit dem Roman, wie gesagt, mit Starbesetzung, unter anderem mit Katja Riemann, Linda Zervakis und Caroline Peters.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Zwei Schwestern, deren Körper extreme Erfahrungen machen, darum geht es im neuen Roman des polnischen Schriftstellers Jakub Małecki, Das Fest des Feuers. In Polen ist dieser 1982 geborene Autor eine wichtige Stimme. Er hat viele Preise bekommen und mein Kollege Jörg Plath hat sein Buch jetzt für uns gelesen. Was ist denn das für eine Geschichte mit diesen zwei Schwestern?
Da geht es um zwei sehr unterschiedliche Schwestern. Die ältere ist Tänzerin am polnischen Nationalballett und sie kämpft darum, Solistin, also ein Star zu werden, in der Inszenierung Das Fest des Feuers, also der Titel des Romans. Und die jüngere, ihre Schwester, ist durch Komplikationen bei der Geburt spastisch gelähmt, sitzt im Rollstuhl, würde aber für ihr Leben gern durch die Straßen rennen. Und dann gibt es sogar noch einen Vater, ein kleines Personal, einen Vater der beiden Schwestern. Er pflegt die Jüngere, Anastasia, aufopfernd. Er massiert sie auch, er unterrichtet sie und auch er liebt den Tanz. Also man könnte sagen, es ist ein Roman über Bewegungslosigkeit oder Bewegungseinschränkungen und Bewegungslust.
Also ist das dann so eine Art auch philosophischer Roman, wenn er über diese Themen nachdenkt oder doch eher ein Familienroman?
Ja, ein Familienroman ist auf jeden Fall ein Roman. Es ist kein Nachdenken über diese Beweglichkeit. Es sind erzählerische Mittel, mit denen er selbst auch eine Beweglichkeit zeigt. Und diese Mittel beherrscht Małecki wirklich virtuos, etwa durch den Wechsel der Erzählperspektive. Zu Anfang erzählt nämlich die spastisch gelähmte Anastasia. Die blickt vom Fensterbrett runter in den Hof oder auf die Straße und kommentiert dann ziemlich frisch und unerschrocken, was in der Welt noch so los ist. Also sie hat eine geistige Beweglichkeit. Und dann treten ihre Schwester Lucia und ihr Vater als Ich-Erzähler hinzu. Also der Erzählraum wird geweitet und dann taucht eine weitere Person auf als Gast von Anastasia, eine temperamentvolle ältere Nachbarin, eine starke Raucherin, die mit Anastasia gern über Männer spricht, was bei der 20-Jährigen bisher eben noch nicht vorkam. Und dann fallen einem sehr schnell sehr viele Zeitangaben auf, also 9 Jahre später oder als sie 10 war. Und damit springt dann der Roman ziemlich behend vor und zurück. Und dann sind die Wände dieser Wohnung, in der der Roman begonnen hat, mit Anastasia als Ich-Erzählerin, auch schon gefallen. Und schließlich ist es dann so, dass auch unklar ist, ob Lucias oder des Vaters Erzählungen, also Ich-Erzählungen, Erfindungen der selbstbewussten Anastasia sind oder nicht. Und das weiß Małecki wirklich in der Schwebe zu halten.
Das heißt, da nutzt jemand so richtig die Möglichkeiten und das Spielerische an Literatur auch aus.
Ja, er erkundet diese Möglichkeiten auf jeden Fall. Aber er verzichtet nicht auf einen erzählerischen Kern. Diese knappen Szenen, denen erzählt wird, hin und her springend, laufen aus diesen verschiedenen Perspektiven und Zeiten auf ein Zentrum zu. Und das ist der frühe, plötzliche Tod der lebenslustigen, unkonventionellen Mutter. Den erklärt der Vater den Töchtern gar nicht und über den kommt er nicht hinweg. Und das heißt für die Töchter, dass sie natürlich überlegen, warum ist unsere Mutter gestorben? Und damit werden Räume der Imagination eröffnet. Also sie denken nach, sie müssen sich erklären, warum der Vater Depressionen hat, warum er dann alkoholsüchtig wird und danach sich stundenlang in der Wohnung eines Freundes, eines verreisten Freundes aufhält. Ob er sich dort, fragen sie sich, in die glücklichen Zeiten mit der Mutter zurückträumt, Und damit wäre er nicht der Einzige, denn auch das tun Lucia und Anastasia. Sie kehren da zeitweise ein in imaginierte Refugien. Und das ist ein Freiheitsraum. Und das endet dann auch glücklich wie ein Märchen. Der Vater tanzt am Ende die Straße hinab, mal wieder, obwohl er die Mutter nicht mehr hat, mit der er viel getanzt hat. Und auch Lucia tanzt am Ende nach ihrem Auftritt im polnischen Nationalballett die Straße herunter. Und damit verwirklichen sie ja beide den Traum, den Anastasia zu Anfang hatte, auf der Straße zu rennen, zu tanzen.
Und wie ist das denn erzählt oder wie liest sich dieser Text?
Sehr abwechslungsreich, sehr unterhaltsam, spannend. Dass es wieder ein Trauma ist bei Moweski, das wundert einen nicht. Aber bisher waren die Traumata bei ihm immer verbunden in einer Familie mit der polnischen Zeitgeschichte. Also vor allen Dingen mit dem Zweiten Weltkrieg und danach. Und hier ist es eben in der Familie verankert, also in diesem Rätseltod der Mutter, der nur angedeutet wird. Und das ist auch eine schwere Last, das ist weiterhin eine schwere Last. Und deswegen finde ich es auch sehr passend, dass er dann diese Bewegung, Bewegungslust, Bewegungsunfähigkeit oder Einschränkung in den Mittelpunkt gestellt hat. Und dass er dann auch dieses Schwere hinter sich lässt, indem seine Figuren immer wieder ins Fantastische, ins Imaginierte, in die Erklärungswelt ausbrechen, in die Möglichkeiten. Das ist wirklich kurzweilig und leidsam gemacht, auch virtuos. Manchmal denkt man, naja, ein bisschen mutwillig vielleicht.
Aber trotzdem unbedingt lesenswert.
Unbedingt nicht lesenswert auf jeden Fall.
Jörg Plath über den neuen Roman des polnischen Schriftstellers Jakub Małecki, Das Fest des Feuers. Übersetzt hat das Buch Renate Schmidgall. Erschienen ist es im Sezession Verlag. 184 Seiten kosten 25 Euro.
Neue Krimis.
Um aufregende Abende, da muss man sich erstmal wieder keine Sorgen machen, denn es gibt eine neue Krimi-Bestenliste mit gleich 7 neuen Titeln im Mai. Und auf Platz 1 steht ein Krimi aus Japan, Henna E., zu Deutsch Seltsame Bilder. Der Autor, der zunächst nur mal unter dem Pseudonym Uketsu bekannt ist, hat in seiner Heimat Karriere als YouTuber gemacht. Er produziert dort mit großem Erfolg Clips mit kleinen Horrorgeschichten und tritt dabei immer mit weißer Gesichtsmaske und schwarzem Overall an und hat immerhin 1,7 Millionen Zuschauer. Sein Offline-Debüt Seltsame Bilder wurde dann auch aus dem Stand heraus ein Bestseller. Mein Kollege Kolja Mensing ist Mitglied der Krimi-Bestenjury und er verrät uns, was diesen japanischen Krimi so besonders macht.
Neue Krimis. Es beginnt mit Shuhai, einem Studenten aus Tokio, Mitte 20, ist fast fertig mit der Uni und eigentlich sollte er Bewerbungen schreiben, aber er vertreibt sich die Zeit lieber mit einem verwaisten Blog, den er im Internet gefunden hat. Ein junger Mann namens Ren erzählt darin von ihm und seiner Frau Yuki, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie heiraten, dass sie ein Kind erwarten. Und dann von einer großen Tragödie. Bei der Geburt kommt es zu Komplikationen. Yuki stirbt, das Kind überlebt. Und Ren beendet daraufhin den Blog, veröffentlicht aber noch eine Reihe von Zeichnungen, die von seiner Frau Yuki stammen. Und Shuhai, dieser Student, der eine gewisse Leidenschaft für Rätsel und für Horrorgeschichten hat, er glaubt darin seine Prophezeiung oder eine verschlüsselte Botschaft zu erkennen. Yukis Tod soll kein Unglücksfall gewesen sein, sondern ein Mord. Und in den Zeichnungen, glaubt er, verbirgt sich sogar die Identität der Täterin. Henna-E bzw. Seltsame Bilder ist ein ganz schön raffiniert gebauter Kriminalroman. Der Autor Uketsu entwirft mit Hilfe von Illustrationen eine Reihe von Bilderrätseln rund um mehrere mysteriöse Todesfälle. Die Zeichnungen von Yuki in dem Blog, das ist nur der Anfang. Kinderzeichnungen und Landschaftsskizzen kommen dazu und fügen sich am Ende zu so einer verschachtelten Erzählung rund um eine Serienmörderin. Sketch Mystery labelt das der Verlag. Und auf den ersten Blick scheint dieser japanische Roman zu diesem Revival des Rätselkrimis zu gehören, der uns in den letzten Jahren so eine ganze Reihe von gemütlich aufgemachten Whodunits beschert hat. Man will darin ja immer gern so ein eskapistischen Reflex erkennen, eine Flucht aus der anhaltenden Krisenstimmung in die beruhigend überschaubare Welt eines Mordfalls zu mitraten. Aber stimmt das eigentlich? Stimmt das für Uketsus seltsame Bilder? Also auf mich hat dieser Krimi keine beruhigende Wirkung und gerade darum gehört er in diesem Monat an die Spitze unserer Bestenliste. Diese vertrackte Geschichte ist ausgesprochen kühl, ausgesprochen distanziert erzählt, was noch verstärkt wird durch die betont einfach gehaltenen Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die diesen Bilderrätseln zugrunde liegen. Am verstörendsten aber ist vermutlich, dass die Rätsel am Ende zwar alle gelöst werden, die Frage nach dem Ursprung der Gewalt allerdings offen bleibt. Genau wie auf diesen grausam detaillierten Fotos und Videos von Kriegen, Terroranschlägen oder Amokfahrten, die zurzeit unsere Displays fluten. Das sind Bilder, die etwas erklären wollen, was sich schlicht nicht erklären lässt. Seltsame Bilder.
Und das gleichnamige Buch Henna-e, seltsame Bilder von Uketsu, hat Heike Patschke aus dem Japanischen übersetzt erschienen. Es ist bei Lübbe und es kostet 24 Euro. Und dieses Buch ist auf Platz 1 unserer Krimi-Bestenliste im Mai und damit der höchste Neueinstieg in diesem Monat. Die ganze Liste mit allen neuen Titeln finden Sie ab sofort auf unserer Website. Und wenn Sie mehr über Krimis wissen wollen, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de. Meine Seele im Exil, das ist der Titel einer Veranstaltungsreihe, die Literatur aus Armenien vorstellt im Rahmen des Festivals 110 am Berliner Maxim Gorki Theater, bei dem über mehrere Wochen hinweg armenische Künstler aus allen Sparten vorgestellt werden. Hier in der Lesart interessiert uns natürlich besonders der Literaturschwerpunkt und den hat die Autorin Anahit Bagradian kuratiert und mit ihr bin ich verbunden. Hallo, herzlich willkommen.
Hi, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Was war Ihnen besonders wichtig? Also welche Seite der armenischen Literatur wollten Sie mit dieser Reihe zeigen?
Also im Zentrum der Literaturreihe steht unser Anliegen, zu zeigen, inwiefern Literatur, aber auch Identität und vor allem politisches Trauma miteinander verwoben sind. Und schon der Titel ist ein Verweis darauf. Meine Seele im Exil ist eine Novelle von Sabel Yezaryan. Sabel Yezaryan war und ist eigentlich bis heute eine der bedeutendsten armenischen SchriftstellerInnen. Und sie war die einzige Frau, die damals auf der Deportationsliste vom 24. April 1915 stand. Das ist jene Liste, mit der Genozid begründet wurde. Und durch diese Liste sind 300 Intellektuelle ermordet worden und damit dann sozusagen als Grundlage für den restlichen Genozid. Das heißt, allein ihre Geschichte verweist auf diese Verwobenheit und wir wollten sozusagen mit dieser Reihe Literatur und politisches Trauma ins Zentrum stellen, aber mit dem Ziel, nicht nur Werke von AutorInnen aus Armenien und aus Artsakh, also Artsakh ist der armenische Name für die Bergrepublik Karabach und der weltweiten Diaspora vorzustellen, sondern auch eine Art solidarisches Format schaffen, das armenische Stimmen mit deutschsprachigen, insbesondere postmigrantischen AutorInnen in einen Dialog bringt.
Da haben Sie zum Beispiel Katharina Polladian, die kennen wir hier auch, die war auch schon zu Gast bei uns in der Lesart mit ihrem Roman Hier sind Löwen, der ja 2019 für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Wen haben Sie noch so eingeladen?
Genau, also neben Katharina Polladian haben wir aus der armenischen Diaspora in Deutschland Simone Kucha eingeladen mit ihrem Stück Eine Version der Geschichte, das ich glaube 2018 Teil des Stückemarks der Berliner Festspiele war. Von den deutschsprachigen AutorInnen haben wir Leute wie Nejati Özyri, Sascha Salzmann, Kadosh Taha, Fatma Aydemir, Dennis Utlu, Ronja Ottmann etc. sozusagen die ganze Bandbreite an postmigrantischen Stimmen der letzten Jahre.
Und die sind dann auch so im Dialog miteinander. Das ist so ein bisschen die Idee dabei. Das fand ich ganz interessant, dass dann Katharina Pollard ja nicht allein auf dem Podium sitzt.
Genau, also das ist der zentrale Bestandteil der Reihe. Dass es nicht nur darum geht, sozusagen die eigenen Texte zu präsentieren, ein, vielleicht zwei Auszüge zu lesen und es gibt eine mehr oder minder unbeteiligte Moderation, sondern es geht uns darum, Räume für Begegnung zu schaffen. Sprich, die Zusammenstellung der Podien zielt darauf ab, sowohl einen literarischen, aber auch einen menschlichen Dialog anzustoßen. So insbesondere eben zwischen den AutorInnen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und dabei so der Frage sozusagen auf den Grund zu gehen, was passiert denn, wenn sich diese Stimmen begegnen? Welche Geschichten teilen sie? Welche Traumata, politischen Erfahrungen, aber auch welche poetischen Strategien teilen sie, um das alles sozusagen zu überwinden, zu überleben, damit umzugehen? Und vielleicht auch, worin unterscheiden sie sich? Das heißt, die Veranstaltungen sollen mehr als klassische Lesungen sein. Sie sind eher als künstlerische Gesprächsräume konzipiert, in denen sich eine Art, ja, solidarische Bündnisse bilden können durch das Teilen von Geschichten, durch das Teilen von Perspektiven und so weiter.
Und Ihre Familie, Anahit Bagradian, Sie haben ja auch armenische Wurzeln. Welche Rolle spielt das für Ihre Arbeit?
Genau, also es ist tatsächlich so, dass es einerseits diese enge Verbindung zu Geschichte und zum kollektiven Trauma durch den Genozid ist, die Auseinandersetzung mit 1915, mit dem alle ArmenierInnen in der Diaspora wachsen mit dem 24. April als Trauertag sozusagen auf. Und das bildet natürlich einerseits meine emotionale Grundlage für sowohl meine schriftstellerische als auch meine kuratorische Arbeit. Davon abgesehen entwickelt sich aber auch eine Art intellektuelle Arbeit. Sprich, es geht um die Kontinuitäten von genozidalen Absichten, was man zuletzt auch an dem Bergkarabach-Krieg 2023 sehen konnte. Und sozusagen abgesehen davon leiten sich Fragen nach diasporischer Ästhetik etc., Themen wie Exil, das Bedürfnis quasi marginalisierte Perspektiven sichtbar zu machen. All das ist, würde ich sagen, meine persönliche Arbeitsgrundlage, die sowohl sozusagen historisch im Sinne des kollektiven Gedächtnisses, aber auch eben ganz persönlich und familiär. Wir alle sind Betroffene vom Genozid und Überlebende und so weiter.
Anahit Bagradian, Kuratorin des Literaturschwerpunkts Meine Seele im Exil beim Armenien-Festival am Berliner Maxim Gorki Theater. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Vielen lieben Dank Ihnen.
Und das ganze Festival 100+10, das geht noch bis Ende Mai.
Straßenkritik.
Mein Name ist Ginny Felice. Ich wohne in Staufen, das ist im Breisgau. Und ich bin in der 10. Klasse. Ich lese gerade Regans. Das ist von Isabel North. Und das ist eher so ein bisschen eine Mischung aus Horror und Romanzen. Also es sind 7 Typen, die alle so eine Gruppe sind. Und sie wurde nicht bei ihrem Lieblingscollege angenommen. Ich glaube, es war Harvard. Und dann hat sie einen Brief bekommen, um auf eine bestimmte Akademie zu gehen. Und wenn sie da das Jahr macht, darf sie auf das College, wo sie hin will. Aber sie muss jetzt halt selber stehen und es verschwinden die ganze Zeit Mädchen. Also es sind 3 verschwunden. Und sie denkt halt, dass diese Typen was damit zu tun haben, weil die sind alle so aus reichem Hause und so. Und sie ist eine der einzigen, die nicht aus reichem Hause kommt. Und sie findet die Typen alle ziemlich hot, aber sie findet, sie sind alle Arschlöcher. Ich kann sie sehr, sehr gern weiterempfehlen. Also das Buch sieht auch sehr fancy aus. Es hat schwarze Seiten mit weißer Schrift. Und es ist sehr, sehr toll.
Ginny Felice ist in Staufen bei Freiburg im Breisgau zu Hause und liest dort Regions, Blut für uns von Isabel North. Erschienen ist das als Taschenbuch bei Nova MD und es kostet 17,90 Euro.